Lieber Hartmut Rosa, meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr bei der Erich-Fromm-Gesellschaft, dass sie mir die Gelegenheit gegeben hat zu dieser Rede. Dynamische Stabilisierung und resonante Weltbeziehung, eine Rede für den soziologischen Diagnostiker Hartmut Rosa. Erich Fromm hatte in seiner Lehre vom Sozialcharakter zwischen einer nicht produktiven und einer produktiven Orientierung unterschieden. Die nicht produktive Orientierung war für den Mitbegründer der Frankfurter Schule die Entfremdung. Er betrachtete die Entfremdung also als einen inneren, seelischen Vorgang. Die Organisationen und Institutionen des Kapitalismus sah er dabei als strukturelle Verstärker der nicht produktiven Orientierung. Er ging aber darüber hinaus, indem er die Destruktivität, Human Destructiveness, oder die Nekrophilie, das heißt den Hang zum Unlebendigen, beziehungsweise auch die Mentalität des Habens, zugleich als eine Art überhitzten Motor der nicht produktiven Veränderung betrachtete. Haben entspricht dabei dem nicht produktiven Besitzen und Verschlingen wollen. Indem Fromm, Freud, Marx und die hebräische Bibel als ein agnostischer Rabbi zusammenführte, fand er Sprachmuster für seine positive Gegenanalyse der wahren Freiheit, der wahren Liebe, des guten Lebens und der wahren Wirklichkeit, die er Sein nannte. Erich Fromm begeisterte als Autor eine breite Leserschaft, weil er es verstand, seine sozialanalytischen Überlegungen an die individuelle Suche nach dem gelingenden Leben heranzuführen. Mit dem analytischen Instrument Social Character hatte er den Schlüssel für eine Verbindung von Struktur und Persönlichkeit in der Hand. Damit unterschied er sich von einer rein negativen Dialektik, die Adorno zeitweise als Schlüssel benutzte, um zu zeigen, dass jede Negierung zugleich das Negierte weiter in sich selbst enthielt. Für Adorno blieben dann nur noch Zwischenstücke, die er Modelle nannte, übrig. Rosa bezieht sich unmittelbar auf Erich Fromm, wenn er dessen Analyse der verlorenen Freiheit, des Abgetrenntseins und der damit verbundenen Angst als Kontrasterfahrung auf dem Weg zur Resonanztheorie kennzeichnet. Hartmut Rosa ist also ein Erbe und Verfechter der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Er beerbt dabei seinen Lehrer Axel Honneth in dem Projekt, eine positive Chiffre für die Relativierung der Entfremdung zu finden. Bei Honneth ist dies Anerkennung. Und indem er dieses Anliegen weiter verfolgt, löst er sich zugleich von ihm. Damit befindet er sich in einer Parallelbewegung zu Erich Fromm. Diese Bewegung ist ihm in seinem Buch Resonanz, das den Anlass für die heutige Preisverleihung bildet, durchaus bewusst. Nun tritt in der Leserrezeption von Fromm und Rosa ein interessantes Phänomen auf. In beiden Fällen interessieren sich die christliche und die postchristliche Religiosität für die Bücher, natürlich auch die Theologen. Sie nehmen das analytische Programmwort ebenso auf wie die Ansätze zur Therapie. Sie suchen, wie es in einem Kommentar heißt, die soteriologische, das heißt die heilbringende Komponente. Dann wird aus der dynamischen Stabilisierung, mit welcher Hartmut Rosa die Beschleunigung oder Akzeleration als Merkmal der Zeit charakterisiert, schnell ein von ihm explizit abgelehnter therapeutischer Weg zur Entschleunigung, den man dann in neureligiösen Angeboten und in Managerseminaren umsetzen kann. Oder die Analyse der Entfremdung als Resonanzversagen, die Rosa vorlegt, wird zum Fanal der Resonanzverstärkung. Man kann nicht sagen, dass Hartmut Rosa dies nicht bemerkt und dass er dies nicht beabsichtigt hätte. Er sieht wohl, dass man mit seinem neuen Schlüssel alte Türen wieder zu öffnen versucht. Er fragt ja selbst danach, wie weit er noch ein Diagnostiker oder bereits ein Therapeut geworden ist. Fromms Intentionen waren meiner Ansicht nach eindeutig sozialtherapeutisch ausgerichtet und als Ethiker habe ich damals in den 70er Jahren nach einer sozialtherapeutischen Handlungswissenschaft gesucht, die sich aus der kritischen Theorie, dem Pragmatismus und der Prozessphilosophie ableiten diese. Natürlich bin ich jetzt froh, dass in dieser Richtung Hartmut Rosa zu lesen ist. Ich betrachte ihn zwar in den folgenden Überlegungen vorwiegend als Diagnostiker, der die diagnostische Zurückhaltung in der Therapie bewahrt, der also nicht entschleunigte oder resonante Nischen in der entfremdenden Kultur sucht, also nicht die Resonanz-Oasen. Freilich gibt es eine Stelle, an der er durchaus positiv aufnimmt, und das ist die Kunst. Sie bildet hier eine Ausnahme und das verbindet ihn durchaus auch mit bestimmten Anliegen der kritischen Theorie, auch bei Adorno. Das aktuelle Jena-soziologische Projekt, das Hartmut Rosa leitet, hat die Möglichkeit von Nachwachstumsgesellschaften positiv im Blick. Man achte darauf, Nachwachstumsgesellschaften, das heißt nicht Wachstumsgesellschaften. Gerade dies erfordert die Konzentration auf die den tönenden Kräften abgelauschten Pausen im Tempo der Beschleunigung und in der Wüste der Entfremdung. Pausen im Tempo und in der Wüste. Und dafür beachtet er in besonderer Weise die Kunst. Rosa benutzt freilich für seine Analyse von Welt das Wort Beziehung. Seine Soziologie der Weltbeziehung lässt sich dann durchaus wiederum mit Erich Fromm vermitteln, denn dieser hat in Bezug auf die Welt zwischen Assimilation der Dinge und Sozialisation in der Gesellschaft unterschieden. Damit versucht die ganze Welt auch in eine Zweiwertigkeit der Beziehungen zu fassen. Rosa sagt dazu, ich zitiere, die jeweilige Weltbeziehung lässt sich nicht über die Art der Tätigkeiten oder die Objektbereiche per se bestimmen, sondern nur über eine Analyse der jeweiligen Welthaltung und Welterfahrung. Ob es zur Ausbildung und Aufrechterhaltung konstitutiver Resonanzachsen kommt oder nicht, hängt zum ersten von der körperlichen, biografischen, emotionalen, psychischen und sozialen Disposition des Subjekts, zum Zweiten von der institutionellen, kulturellen und kontextuellen sowie auch von der psychischen Konfiguration der jeweiligen Weltabschnitte und zum Dritten von der Art der Beziehung zwischen diesen beiden ab. Selbst tendenziell lebensfeindliche Weltausschnitte, sagt Rosa, wie eine Wüste, eine Schneelandschaft oder eine Tankstelle, können unter bestimmten Bedingungen zu genuinen Resonanzoasen werden. Entfremdung im Sinne stummer, kalter, starrer oder scheiternder Weltbeziehungen ist dann das Ergebnis beschädigter Subjektivität, resonanzfeindlicher Sozial- und Objektfigurationen oder aber eines Missverhältnisses bzw. eines fehlenden Passungsverhältnisses zwischen Subjekt und Weltausschnitt. Soweit das Zitat. Damit versucht die von Rosa anvisierte Soziologie der Weltbeziehung, das Problem von überzeitlichen Wesensaussagen, von Essentialisierungen zu überwinden. Weltbeziehungen sind nach Rosa keine Beziehungen einer substanziellen Wesensnatur des Menschen zu einer Welt als dem ganz anderen des Menschen drumherum, das unter den alten Leitbegriff Welt, das ist Mundus in der christlichen Religion, als etwas Gefährliches und unter Umständen Verwerfliches erscheint. Entweltlichung, das ist das, was der Papst Josef Ratzinger gefordert hat. Umgekehrt, nach Hartmut Rosa, die Beziehung bringt Subjekt und Objekt erst mit hervor. Er steht also ganz gegen Ratzingers Entweltlichung als Therapie gegen die Verweltlichung und damit auf dem Boden einer aufgeklärten, einer dialektischen Unbefangenheit gegenüber Welt. Das in der Welt sein im Sinne Heideggers wird hier zu einer komplexen Befindlichkeit ohne einen moralisierenden Unterton, freilich nicht unbefangen ein bejahendes Vergnügen, sondern in aller Komplexität eine Suche nach einer beweglichen Achse, mit Hilfe derer man sein Fahrzeugchen durchsteuern kann. Aber es geht auch um die Verhältnisse. Und die Verhältnisse sind ja, wie Brecht sagt, nicht so. Die, Zitat, historisch realisierten Resonanzverhältnisse müssen der Kritik unterzogen werden. Und das ist das Erbe auch der kritischen Theorie. die Subjektwirkung des Schwundes von Resonanzverhältnissen, ohne dass diese damit historisch nostalgisch in alter restaurativer Form heraufbeschworen werden, stellt Rosa so dar, ich zitiere: Spätmoderne Subjekte verlieren in demselben Maße die Welt als sprechendes und antwortendes Gegenüber, wie sie ihre instrumentelle Reichweite vergrößern. Sie erfahren Selbstwirksamkeit nicht im Sinne eines resonanzsensiblen Erreichens, sondern im Sinne eines verdinglichten Beherrschens. Der individuell korrespondierende Begriff zur Beschleunigung als dynamische Stabilisierung ist daher die Reichweitenvergrößerung. Diese Reichweitenvergrößerung ist ein anderer Typ als Goethes oder Humboldts Reichweitenvergrößerung durch Bildung. Denn Bildung geht langsam und ist durch Gedächtnisleistungen im Sinne der heutigen üblichen Ausbildung nicht zu erreichen. Die Figur Anna in Rosas einleitender Erzählung, die als persönliches Zeugnis der kontrafaktisch möglichen Resonanzerfahrung gilt, würde, so meine ich, ein gutes Buch langsam und geduldig lesen. Die Gegenfigur Hanna, die in der Erzählung von der Beschleunigung Geschädigte, gäbe sich mit der Spannung im Buch und mit ihrer Auflösung zufrieden. Hanna liest wahrscheinlich Krimis. Gesucht wird dort die schnelle Satisfaktion, nicht dass die Lektüre überdauernde. Ein gutes Buch wie das von Hartmut Rosa kann einen freilich über die aktuelle Satisfaktion hinaus geschickt ins Überdauernde führen. Aber Rosa unternimmt die Kritik, ohne mit allem aufzuräumen. Wenn Horkheimer gesagt hatte, was ist, kann nicht wahr sein, dann sieht Rosa, oder Adorno, dann sieht Rosa mit Hölderlin auch die Nähe des Rettenden mitten in der Gefahr. Wie könnte er sonst, wenn auch unter einer ganzen Reihe von Kriterien, von erreichbaren Resonanzachsen sprechen? Die erwähnte Erzählung von der glücklichen Anna und der unglücklichen Hanna am Anfang seines Buches, eine Art narrativer, soziologischer Typologisierung, zeigt, dass es gehen kann, aber eben nicht unbedingt gehen muss. Auch hier ist eine Verbindung zu Erich Fromms produktiver Orientierung möglich. Während Adornos den Löchern in der üblichen Bunkerdecke mühsam abgerungenen Modelle mit sehr dünner Luft zurechtkommen müssen, sieht Rosa durchaus auch wahres Bewusstsein im Falschen. Er betreibt keine negative Metaphysik in Abbildung des alttestamentlichen Bilderverbotes oder der negativen Theologie. Ist er deswegen, wie theologische Kommentare sagen, ein Romantiker, ein Utopist, der gleichsam ein Adoptivkind der Erlösungslehre ist und eine soteriologische Soziologie entfaltet? Es mag sein, dass ein solches Programmbuch wie die Resonanz stets in der Art der Rezipienten rezipiert wird. Das ist eine alte scholastische Weisheit, alles, was rezipiert wird, wird in der Art der Rezipienten rezipiert. Natürlich ist Rosa auch ein Romantiker, wie seine wunderbaren Ausflüge in die romantische Lyrik in seinem Buch zeigen. Er ist ja auch Germanist. Jemand, der romantische Musik hört, bringt damit etwas zum Ausdruck. Sagen wir haben es eben erlebt, eine Sehnsucht. Aber Rosa ist kein Opfer der lauschenden Sehnsucht. Er liebt auch Rockmusik, sogar Heavy Metal, habe ich mir sagen lassen. Zu aktiv und zu offensiv betreibt er die Analyse der spätkapitalistischen Wirtschaft und Gesellschaft. Der Begriff dynamische Stabilisierung als Begriff für die erlebte Beschleunigung ist ein cool distanzierter analytischer Begriff. Er erhält, wie durch das Tempo das Umfallen verhindert werden kann, ähnlich wie ein Zweirad, das bei Stillstand umkippen würde. Freilich, das Tempo ist durch das Gesetz des ökonomischen Mithaltens in expansierer Form bedingt. Es ergibt sich aus der Steigerungslogik der Moderne, die vom Dopingverdächtigen olympischen Citius Altius Fortius, wir erleben es ja gerade, bis in die Boni bei der Deutschen Bank reicht. Diese gibt es nur für ein Vorwärts. Ein Zurück, sofern es dies überhaupt gibt, kann man dabei immer vernachlässigen. Natürlich wissen wir, dass der Fortschritt die Museen schneller füllt, sodass diese ebenfalls expansiv sein dürfen. Aber in der dynamischen Stabilisierung wird, wie Rosa mit Blumenberg feststellt, zugleich immer wieder auch Enttäuschung produziert. Man wird an Dorothee Sölles Wort erinnert, überflüssige Güter machen das Leben überflüssig. Aber man weiß gar nicht, welche Erwartungen man denn hätte haben müssen, um nicht enttäuscht zu werden oder umgekehrt, um die Enttäuschung als Enttäuschung dieser Erwartungen verstehen zu können. Vermutlich werden in der Moderne die Erwartungen und Gefühle für die dynamische Stabilisierung gesellschaftlich passend gemacht und immer wieder nach vorne verlegt. Während im 19. Jahrhundert die Erwartungen für die armen Leute religiös nach oben verlegt wurden, sodass sie zwar in diesem Jammertal lebten und nichts zu erwarten hatten, aber dafür im Himmel ewigen Lohn erhielten. Jetzt werden die Erwartungen nach religiös entschlossen nach vorne verlegt. Und da gibt es nun einmal auch ein Ende, freilich nicht bei allen Bauten. Man kann die Erwartungen nach vorne noch auf das Sterben ausdehnen, aber dann ist es eher ein teures Luxusgut. Dynamische Stabilisierung ist in zwei Richtungen verdächtig. Sie kann ein Überpacing und ein damit verbundener Absturz sein. Das sieht man an den Kollapsen des Kapitalismus. Sie kann das Leben der Beschleunigungssüchtigen, wie Erich Fromm sagen würde, nekrophil machen. Hitler, dessen psychische Anatomie Erich Fromm geliefert hat, war ein katastrophaler Beschleuniger einer nekrophilen Geschichte. Oder die erlebte Beschleunigung erzeugt, wie Hartmut Rosa an seiner Geschichte mit der Hanna zeigt, dauernde Unglücksgefühle. Da ist dann nichts mehr gut und richtig und die Welt ist eine einzige Kränkung, das Burnout lugt um die Ecke. Dynamische Stabilisierung hat ihren Sinn darin, vor dem Umkippen zu bewahren. Es geht immer weiter, das kann man ja sogar im Fußballjargon hören. Oder im technischen Fortschritt ist davon die Rede, dass eine Fahrradbremse an der Rakete nichts ausrichten würde. Mit dieser satirisch gemeinten Fahrradbremse ist hier ein Entschleunigungsmythos gemeint, der sich nicht im Bewusstsein zurückzieht, dass Oasen in der Wüste erreichbar sind, sondern der alles vorwärts in eine langsamere Gangart zurückschalten möchte, die mehr Reflexion und damit auch mehr Besinnung erlaubt. Denn das, was geschieht, sollte ja eigentlich überlegt sein. Vorwärts. Wir müssen dann im gleichen Tempo zurück und zum Beispiel Elektrizität aus Windmühlen und von den Dächern holen. Das ist immerhin eine Option, für die sich Menschen engagieren lassen. Aber ist das Tempo durch Richtungswechsel zu lenken? Mir scheint, Hartmut Rosa betont eher die Widersprüchlichkeit dieser Option. Wenn man zum Beispiel zwar die Belastung der Umwelt senken möchte, aber dennoch mit dem Flugzeug fliegt. Er ist vielleicht doch aufs Ganze gesehen kein Romantiker, sondern er arbeitet mit an einem wiederholbaren Sinnprüfungsverfahren oder, wie er selber sagt, an einer möglichen Metanorm. Ein Normprüfungsverfahren mit dem Instrument Resonanz ist auf Sinn gerichtet, nicht auf Moral. Unter meinen früheren Mitarbeitern im Zentrum Ethik in den Wissenschaften in Tübingen stieß ich auch auf solche, die wie Rosa Gesa Lindemann zitierten, um deutlich zu machen, dass die Produktion von Sinn sich nicht technisch reproduzieren und auch schwer moralisch normativ bewerten lässt. Sagte nicht Horkheimer, was wir Sinn nennen, wird verschwinden. Natürlich will ich als Ethiker nicht die Moral von Sinngehalten trennen. Aber Sinn hat meines Erachtens, wie Rosa zeigt, etwas mit Resonanz zu tun, beziehungsweise Sinnlosigkeit mit dem Fehlen von Resonanz. Hartmut Rosa öffnet also, ohne in eine Sozialethik einzusteigen, Fragen, die dieser vorausliegen. Wie Rainer Funk in seinem Buch über das Misslingen des Menschseins ohne Beachtung von Grenzen gezeigt hat, kann es nicht anders sein, als dass man die lineare Reichweitenvergrößerung, das heißt die Reichweitenvergrößerung ohne Grenzen, auch als ein moralisches Problem sieht. Aber die Therapie in die Instanzen einer pluralitätsbesetzten und sozial überlappenden konsensuellen Ethikberatung zu verlegen, greift zu kurz. Der dort erwünschte, scheinbar herrschaftsfreie ethische Diskurs löst die Frage nach dem Sinn nicht auf. Dass diese Frage auch religiös transzendierend gestellt wird, bringt die Soziologie im Sinne Rosas nicht um ihr eigenes Thema. Denn hier wird der Sinn aus dem Filter der Gesellschaftsanalyse gewonnen, in welcher es nicht um das Nachzeichnen des Funktionalismus geht, sondern um die Erfassung der Störungen des Ablaufs und um die Erfassung der Fähigkeit der Beteiligten, ein gutes und gelingendes Leben zu führen. Resonanz ist meines Erachtens ein Vorschlag Rosas, einen Sinnfilter in die Gesellschaftsanalyse einzuführen, der dabei hilft, moralische Substanzierungen ebenso wie den medial üblichen Moralismus auszuschalten. Auch ein medialer Moralismus arbeitet nämlich mit einer ständigen Reichweitenvergrößerung. Moralismus bedeutet hier nicht Ethik, sondern zum Beispiel eine Erörterung von sogenannten Peinlichkeiten, bei der die Kröten verschluckt und die Fliegen erschlagen werden. Natürlich kann Resonanz auch falsch aufgefasst und implantiert werden. Der Schein der Resonanz ist das Entertainment. Vielleicht könnte Hartmut Rosa auch darauf in Zukunft noch etwas eingehen. Als Entertainment-Bedrängter fühle ich mich immer wieder geschädigt. Ständig wird hier die Reichweite vergrößert und als Erweiterung meiner Reichweite beworben. Wenn man dem folgen würde, wäre man bald besinnungslos und alles wäre irgendwo sinnlos. Mit einer Entertainment-Scheinresonanz hat aber gerade Rosa nichts am Hut. Denn sie kann zwar alles mit allem digital in Beziehung setzen, Bedürfnisse aufspalten, sie spezifizieren und die grenzenlose Verfügbarkeit von allem simulieren. Daher verbringt man viel Zeit damit, sich gegen die begleitenden Angebote, mit denen die Apparate, die ja nicht zu verweigern sind, ausgestattet werden, zu wehren. Die damit verkaufte und erkaufte Resonanzillusion wehrt Rosa aber ab. Und zwar, indem er an 28 Stellen in seinem Buch die Unverfügbarkeit stark macht. Diese Pointierung der Unverfügbarkeit, also in dem Sinne auch der technischen Unverfügbarkeit von Resonanz, lässt die Kritik von Theologen in dem Buch Zu schnell für Gott, das ebenso hätte Gottes Mühlen waren langsam heißen können, nämlich die Kritik, Rosa habe keine Antwort auf das Böse und den Tod in der Welt, ich meine, diese Kritik läuft ins Leere. Denn diese freundlich-kritische Rezeption greift die Ambivalenz des traditionellen theologischen Weltbegriffes, die schlechte Welt, Mundus, auf. Da ist ja der Mensch, wie es in der Bibel bei Johannes heißt, von der Welt, aber nicht in der Welt. Rosa bleibt jedoch bei aller mit lyrischen Exemplen bestückten Emphase, die sein Buch so lesensfreundlich macht, bei seinen soziologischen Leisten. Er betrachtet Resonanz als eine Begrenzung von Autonomie im Sinne von selbstbestimmter Wahl oder als eine Neuverständigung über sie, also über das, was Autonomie eigentlich ist. In seinen Ausführungen über den Eros als Attraktion, also als Anziehungskraft, die Erich Fromms Kunst des Liebens gut begegnen kann, weist er auch darauf hin, dass es hier transzendierende Bewegungen gibt. Und mit Schleiermacher, Buber, William James und Camus zeigt er auch die Möglichkeit religiöser Erfahrung im Nachreligiösen auf. Der Umgang mit dem Bösen und mit dem Tod, der den Theologen zu fehlen scheint, wartet noch auf Rosas eigene Entfaltung der Unverfügbarkeit. Bei ihm stiftet den expressiven Umgang mit dem Bösen und mit dem Tod nur noch die Kunst. Die Kraft der Kunst heißt ein wichtiges Kapitel. Rosas häufige Abgrenzung vom Echo als einem resonanten Phänomen besteht darauf, dass wir nicht bloß den, ich zitiere, verstärkten Widerhall der eigenen Stimme hören, sondern dass es um die Begegnung mit dem wirklich Anderen geht, jenseits der eigenen Kontrolle und mit einer eigenen Stimme sprechend. Nun ist Echo ein Motiv der religiösen Sprache, in welchem der Widerhall als ein Zeichen dafür verstanden wird, dass ein physisch erklärbares Phänomen über sich selbst, das heißt über seine rein physikalische Bedeutung, hinausgeführt wird. Diese Methode, ein physisches Phänomen zu benutzen, um es über sich hinauszuführen, schöpft Rosa ebenfalls aus, wenn er zum Beispiel bei der Beschleunigung und auch bei der Resonanz mit physikalischen Analogien arbeitet. Diese Analogien muss er freilich in der Betrachtung der Weltbeziehung übersteigen. Das heißt, hier wird das zugleich von Ähnlichkeit und Unähnlichkeit genutzt. Rosa spricht, und ich finde das ein wunderbares Bild, von den vibrierenden Drähten. Und er kann damit gut Beziehungen in resonanter Form ausdrücken. Ja, mit diesem Bild wird das alte Wort für Beziehung, Relatio im Mittelhochdeutschen oder auch übersetzt mit Wiedertragunge, in der Sache wieder lebendiger und entsteht neu. In meiner Rede möchte ich nicht nur ein Lob für die innovatorische Kraft von Rosas Ansatz ausdrücken. Mir scheint, soziologische Analysen haben selten so pointiert eine auf den Begriff gebrachte Form. Es ist zugleich eine wunderbar ausgefeilte Form, in denen Rosa immer wieder seine Analysen sehr geduldig erklärt. Wie Charles Taylor, über den er gearbeitet hat, ist Rosa ein wunderbarer und großer Erklärer. Wenn man eine Frage hat, dann nimmt er sie auf. Er übernimmt auch gern die Rolle der Selbstverteidigung. Das heißt, wenn er Pfeile auf sich zieht, wird er besonders mobilisiert. Das alles veranlasst mich zur Bewunderung. Zugleich steht hinter der Forschung über Weltbeziehungen am Max-Weber-Kolleg an der Universität Erfurt, die er anleitet und leitet, auch hinter dem auflagenstarken Buch eine Persönlichkeit, die auch in ihrer menschlichen Art meiner Ansicht nach preisverdächtig ist. In meiner Erinnerung schaue ich gelegentlich noch in Erich Fromms blaue Rabbi-Augen. Diese Augen schienen stets etwas zu klären. Hartmut Rosa ist so ein ganz anderer Typ aus dem Südschwarzwald. Aber er ist ein umsichtiger, zugleich aber auch brandierter Denker und ein vorzüglicher Kommunikator. Es ist zu erwarten und ihm zu wünschen, dass wir auf diesem Wege noch weitere kritische Aufklärung aus seiner Feder erfahren. Dankeschön.